Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute mit dem wunderbaren und sehr herzlich lieben Honey Hu. Hu, fragt ihr? Honey Hu natürlich, aus Bayern. Ein Flüchtling, der nicht ganz an sein Ziel angelangt ist. Er wollte nämlich ursprünglich mal nach Holland, / in die Niederlanden und ist letztendlich in Bayern quasi versackt und dort auch aufgewachsen. Und das war ein super spannendes und interessantes Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch mit Honey Hu.
So, Folge Nummer 56 mittlerweile. Heute ganz klassisch mit dem ausgeliehenen Zoom H2N. Für diejenigen, die sich wundern sollten über die Qualität. Ihr wisst jetzt warum, weil ich heute mal nicht im Studio bin bei Regenbogen 2, sondern ich sitze hier im beschaulichen Bayern, München. Es ist verschneit. Wir haben den 29. Januar und sitzt hier im Wohnzimmer bei Honey Hu und wir trinken Tee. Und wir hatten gestern quasi einen Auftritt zusammen. Du hast moderiert, ich war da. Das war für Freunde Bar, korrekt?
Ja.
Und das war eure 10. Ausgabe.
Genau.
Und so voll wie noch nie, habt ihr gesagt.
Das war mega voll. Also erstmal hallo an alle Zuhörern und Hörerinnen.
Zuhörenden, wir wollen ja
Zuhörerinnen. Das Thema hatten wir gestern schon. Ja, das war ziemlich voll. Das war ziemlich schön auch. Aber es war irgendwie dann ein Luxusproblem tatsächlich, dass es dann mega voll war. Also dass es dann zu eng war.
Weißt du, was ich meine? Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in einem Bus im Sommer, genau. Wo dann so Körperflüssigkeit mit Menschen ausgetauscht hast, die du ganz nicht
genau kennst. Ja, genau. Genau sowas war es.
Auf jeden Fall war auch ein sehr abwechslungsreiches Line-Up.
Das kann man ganz auch so sagen.
aber es war eigentlich so insgesamt, war schon ziemlich cool.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also das ist immer wieder lustig, wie die Comedians so drauf sind, deren Witze, aber auch neue Comedians kennenlernen und aber auch alten Comedians, die halt Neues ausprobieren und ist halt Comedy Live.
Hattet ihr bei eurem Open Mic schon jemanden, wo man schon kennt?
Im Sinne von der besonders bekannt ist?
Ja. Ich glaube, Michi Mauder war mal bei irgendeinem.
Michi Mauder war
doch irgendwo mal mit dem Mittermeier.
Ja. Also der im Holzkranich bei Jaun weiter war der Michael Mittermeier da. Also ich glaube, aus Münchner Szene kennt man nie. Also nein. Die Antwort dazu nein, noch nicht. Aber wir kommen bald.
Das ist so
also, hey people. Habt ihr es gehört? Wir kommen bald.
Also ihr habt im Prinzip euren eigene Underground-Szene so ein bisschen aufgebaut.
So langsam, ja. Also wir haben so mittlerweile, wir können montags bis donnerstags oder freitags tatsächlich jeden Tag auftreten und Neues ausprobieren. Und wir konkurrieren mittlerweile mit Berlin, wobei wir viel jünger sind und noch Zeit brauchen, denke ich.
Also ihr konkurriert mit Berlin. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja dasselbe. Ja. Man weiß nie, was kommt und man zahlt nichts dafür.
Das ist Spendenbasis, die Show. Und das ist auch im Endeffekt dasselbe Konzept. Also dass man Spot postet in die Veranstaltung und zwei Tage vorher kommt das Line-Up und dann weiß man, okay, man ist drin und das ist die Show so quasi. Da kannst du halt etwas Neues ausprobieren oder auftreten, je nachdem.
Ja, hast gestern, glaube ich, gesagt, Ihr wolltet verhindern nach München, dann nach Berlin flüchten, nur wegen der Auftritte?
Ja, weil das war tatsächlich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war es überhaupt nicht möglich, in München irgendwie etwas Neues auszuprobieren. Also es gab Shows, wo man halt Mixshows, wo man mitmachen konnte, aber so wirklich etwas Neues ausprobieren konnte man nicht. Also natürlich konnte man bei irgendwelchen Shows etwas ausprobieren, aber man will auch nicht den Veranstalter irgendwie enttäuschen. Weißt du, was ich meine? Also der Veranstalter bucht dich, weil du halt gut bist und weil er auch eine gute Show haben möchte. Aber du möchtest auch einerseits gut sein, andererseits noch besser werden. So, und das war einfach das Dilemma, was wir hatten. Und der Hans hat halt einfach das vorgelegt mit der Bühne Ja und Weiter in München und die anderen sind halt nachgekommen. Und mittlerweile hat sich die Szene so gut entwickelt, dass wir sagen können, ja, also wir können uns entwickeln und etwas Neues starten.
Ja, München ist halt auch, hat auch die richtige Größe dafür, weil du, ihr seid ja, diese offenen Bühnen sind ja, so wie ich das gesehen habe, zwar irgendwie alle zentral in der Altstadt, aber nicht irgendwie in einer Straße jetzt.
Nein, aber es wäre auch kein Problem, glaube ich. Also solange sie halt nicht am selben Tag sind, ich glaube, das spielt keine Rolle. Es ist sogar auch besser, weil sie sagen können, hey, das ist die Comedy-Straße und da kann man jeden Tag in einem anderen Laden mit anderen Menschen so quasi Comedy schauen und so. Weißt du, was ich meine? Und ja, das stimmt, München hat die Größe und ist auch eine Großstadt und kann sich sowas leisten, denke ich. Also sowohl an Zuschauern als auch an Räumlichkeiten, aber auch an Comedians, die sich halt bereit erklären durch diese Vielfalt, die in München vorhanden ist, denke ich.
Okay, wir haben ja dann ganz krass angefangen mit einem Thema, ohne dich wirklich vorzustellen. Hannehu ist seit 2,5 oder 2 Jahren ein Stand-up-Comedian auf Deutschlands oder ja, kann man dann Deutschlands Bühnen am Stehen kennengelernt im ersten Halbfinale, glaube ich, letztes Jahr beim Nightwatch Talent Award.
Ja, tatsächlich.
Und du kommst hier aus Bayern.
Ich komme aus Bayern, ich komme aus, mittlerweile kann man sagen, aus München. Ich weiß nicht, ab wann darf man sagen, wenn man in eine neue Stadt hinzieht, dass man sagen kann, okay, ich bin aus München, aber ich bin jetzt mittlerweile, ich wohne in München seit September, Oktober. Genau, ich habe davor in Garmisch-Partenkirchen gewohnt und für diejenigen, die mich jetzt nicht sehen, also für euch alle, ursprünglich komme ich aus Afghanistan. Das ist direkt hinter dem Garmisch-Partenkirchen so.
Direkt dahinter
quasi. Genau, genau. Deswegen sind wir unbeliebt, weil
es ist irgendwie so. Um ein paar Kurven weiter.
Ganz genau.
ich weiß gar nicht, wie alt bist du?
Ich bin 23 tatsächlich.
23 Jährchen alt. Hammer. Und seit 2 Jahren, bitte. Was war denn, kannst du dich noch dran erinnern, wo du gesagt hast, ich will das jetzt machen?
Ja, tatsächlich. Das war irgendwann mal Weihnachten. So,
Weihnachten ist ja auch immer so eine gute Idee.
es war, ich dachte mir, Wunschzettel. Ich habe einen Wunschzettel und was schreibe ich da? Nee, es war Weihnachten und Ferien und es war mir mal langweilig. Ich habe halt in YouTube mich gelangweilt und dann irgendwann mal ist halt ein Comedy-Video von irgendjemand ist mir vorgeschlagen worden von Nightwatch und habe mir dann angeschaut und dachte mir, ja, das ist cool. Und dann habe ich weitergeschaut, so ein bisschen gesuchtelt und dachte mir, ja, das ist an sich, das ist cool. So und irgendwann mal war es Unterhaltung, aber irgendwann dachte ich mir, was die machen, ist echt nice. Also ich kann mir auch vorstellen, sowas zu machen. Wie macht man überhaupt sowas? Und dann kam die Neugierde, aber auch so das Interesse, dass ich sagen würde, ja, ich glaube, das, was die machen, könnte ich auch. So und dann ja, da kam halt einfach so der Kontakt zu den anderen so quasi oder zu den Shows. Dann bin ich halt einfach zu den Veranstaltern hin, zum Alex Profand damals in München. Da hat er diese Show Kunst gegen Bares gehabt in München, was mittlerweile jetzt gar nicht mehr in München gibt. Genau, habe ich dann gefragt, wie es läuft und so. Und es kam im Laufe der Zeit, man informiert sich und sowas und ja.
Und du hattest den ersten Auftritt auch bei Alex?
Nein, ja, ich glaube schon. Es war der schlechteste Auftritt. Der erste Auftritt ist immer der schlechteste Auftritt, glaube ich. Das war tatsächlich, also ich habe in meiner Parallelklasse in der Schule, habe ich mal angefangen, so irgendwie Witze zu erzählen, so 10 Minuten. Ich habe meinen Lehrer mal gefragt und habe gesagt, ja, klar. So, und es war so 2-3 Mal und es waren die ersten Erfahrungen. Und dann, dann kam es dazu so langsam. Aber ich habe auch, ich war offen für alles. Also ich konnte jedes Publikum nehmen, also was mir zu Händen kam. Und so, keine Ahnung, im Jugendzentrum oder in Jugendherbergen oder was auch immer. Und ich bin auch mittlerweile dankbar dafür, weil du halt einfach lernst, mit verschiedenen Situationen, mit verschiedenen Menschen umgehen zu müssen. Mit Jüngeren, mit Älteren, was auch immer.
Wie du hast ja dein festes Chat im Prinzip, wie flexibel bist du da für spontane Sachen?
Mittlerweile viel besser, vor allem durch Moderation und so, dass man versucht, auf das Publikum mehr einzugehen, das Publikum näher kennenzulernen, deren Situation zu verstehen, aber auch wie schüchtern und zurückhaltend oder wie offensiv das Publikum ist, dass man die zum Teil auch bremsen muss oder dass man die überhaupt erstmal herauslocken muss. Mittlerweile mehr, aber am Anfang, man ist sowieso selber schüchtern. Man muss sich überhaupt selbst auf der Bühne entdecken, seine Rolle, was man macht, und was das Ideal ist und dass man sich auch wirklich, wirklich wohlfühlt und authentisch ist. Und mittlerweile geht's, aber am Anfang ist das, ich denke mal, das ist normal auch, dass man ein bisschen schüchterner ist so. Und nur fixiert ist auf
sein... Ich bin schüchtern, aber ich gehe trotzdem auf eine Bühne.
Nein, also
ich ziehe mich
also,
verbal aus.
Künstlerisch halt. Also ich meine, dass du halt im Sinne von... Du bist nur deinem Set treu und wenn irgendwas von außen kommt, du gehst nicht drauf besonders ein. Nur kurz vielleicht und das war's halt. Und manche Comedians zerfleischen den Heckler und sowas, der halt auf der Bühne irgendeinen Scheiß erzählt und die machen die auf einer guten Art und Weise nieder. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genau, und in der Anfangszeit war es nicht der Fall, aber mittlerweile zum Beispiel, wenn ich sage, okay, hey, den Typen habe ich ein, zweimal gesagt, jetzt reicht's und ich muss halt einfach etwas unternehmen, denke ich.
Und in Heidelberg gibt's einen Heckler, wenn du es hören solltest, Artyom, erzählt die Geschichte sehr gerne, weil danach habe ich mir gedacht, Alter, das ist nicht cool. So, er hat sich auch dafür entschuldigt, das ist auch alles gut und sagt, schön, aber ich habe so, hatte ich ein bisschen bei mir eingebrannt, weil ich da gesagt habe, das darf mir als Moderator darf mir das nicht passieren, dass halt ein Zuschauer sich selber wichtiger macht als die Acts, die auf der Bühne stehen.
Ganz genau. Also ich finde, das sagen auch alle anderen. Also die Zuschauer sind ein Teil des Show, aber das sind nicht die Show. Das ist
genau.
Das muss man auch denen erklären. Also zum Beispiel, es gibt also wie die meisten Leute, die hören zu und die sind aufmerksam und die sind respektvoll und so. Aber es gibt immer wieder mal einen oder zwei. Entweder sind sie zu motiviert oder betrunken oder je nachdem. Die sind halt. Die muss man einfach klarer deutlich machen, dass sie hey so nicht.
Genau. Aber das Problem war in dem Fall. Ich habe da was gesagt und dann hat er irgendwie gesagt, ja, so schlechte Witze habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich, er hat mich halt angegriffen. So. Mhm. Als Moderator hat er mich angegriffen und nur weil ich gelacht habe, haben Leute gelacht. Und dann habe ich gedacht, Alter, das hätte mir als Moderator den ganzen Abend versauen können. Mhm. So, das war eine Situation, mit der ich noch nie konfrontiert war, wo ich dann...
Ja, das ist halt die Herausforderung tatsächlich. Das ist sowohl das Risiko als auch die Chance. Und damit muss man, glaube ich, umgehen lernen.
Aber du hast dich ja entschuldigt.
Sehr ja, gut. Alles gut.
Also
alles
ich sage nur, ich werde das nicht vergessen. Danke, ja. Artyom,
an dieser Stelle. Part of the game. It's part of the game.
So. Okay, und dann hast du dir, weißt du noch, wen du dir angeguckt hast oder wer dir angeboten wurde auf
Nein,
YouTube?
Nein, mittlerweile gar nicht mehr. Aber ich weiß...
Er war witzig.
Ja, also so das ganze Konzept hat mir gefallen, so dass man auf die Bühne geht, sein Leben erzählt und das dann einfach auf einer lustigen Weise die Tragödie darstellt und all die Sachen beziehungsweise seine Sichtweise, das muss überhaupt nicht unbedingt eine Tragödie sein.
Hast du das alles gefilmt noch so oder filmt? Also du filmst wahrscheinlich viel mit.
Mich selbst?
Ja.
Ja, doch. Also
gestern ging zum Beispiel nicht, weil der Laden ja so voll war.
Ja, gut, als Moderator mache ich das seltener, aber als Comedian, ich versuche mich ziemlich oft zu filmen, und das ist ein Tipp von mir an alle Newcomer-Comedians, filmt euch jedes Mal, weil da fallen, also ich analysiere mich jedes Mal, also ich nehme das auf und ich schaue mir danach so, wie war meine Körpersprache, meine Stimme, wie oft habe ich M gesagt, wie oft habe ich auf den Boden geschaut, wie schaue ich das Publikum an, wie ist meine Körperhaltung, ist es offen oder was auch immer, und es hilft viel. So, und wenn ich das vergleiche mit den ersten Videos oder mit den ersten Auftritten, da sehe ich schon die Entwicklung. So.
Okay, weil ich finde M sagen gar nicht mal so schlimm.
Das sage ich auch ziemlich gerade oft.
Nur, ich finde es deswegen nicht so schlimm, weil man hat mir das mal, das war auch am Anfang, gesagt, ja, du musst das alles rausschneiden. Wenn ich das alles so, weil stell dir mal vor, du würdest das nicht mehr ohne M machen, dann würde zum Teil deine Authentizität ein bisschen flöten, genau, gehen, weil das sonst dann nur noch wie auswendig gelernt klingt. So.
Wollte ich gerade sagen, also Authentizität ist einfach das A und O in der Branche. Also du musst, wenn du auf der Bühne stehst, sympathisch sein, also sympathisch rüberkommen. Und wenn du nicht authentisch bist, dann bist du auch nicht echt und dann bist du auch nicht damit sympathisch. Punkt aus. Und Fehler machen macht einen sympathisch. Ich meine, wir lernen ja damit umzugehen und wir erzählen ja im Endeffekt, wir heulen ja eigentlich auf der Bühne als Comedians. Also das sind ja im Endeffekt Probleme oder Struggles, die wir im Leben haben, und erzählen es auf eine lustige Weise auf der Bühne. So. Und ja, also wenn man das wegstreichen würde, ganz ehrlich,
also ich finde,
gibt's keinen Sinn.
Ja, es ist halt, es gibt Leute, die sagen, dass es halt witzig ist, dass du von deinem Problem erzählst und die müssen ja alle zuhören. Das wäre ja so wie beim Psychotherapeuten.
Ist es auch. Ja, aber es ist auch eine Art Therapie, ehrlich gesagt. Es ist
eine Selbsttherapie, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und mit dem Unterschied, dass du halt Geld bekommst. Und dass viele andere dir zuhören, nicht nur der Therapeut. Ich war noch nie bei einer Therapie, aber ich kann es mir so vorstellen.
Also halt, deswegen, es war im Internat, da gab es einen Psychotherapeuten, deswegen habe ich das genutzt. Aber der hat dann immer gefragt, wenn du so, wie war das und wie hast du dich gefühlt? Ich so, weiß ich doch jetzt nicht mehr. So, was soll ich das sehen? Ich wurde geschlagen, ich habe mich gefühlt, hatte Schmerzen. So, also, was soll das? So, ich verstehe es manchmal nicht.
Ich finde es aber gut, ehrlich gesagt. Vor allem manchmal dieses Gefühl überhaupt wahrzunehmen, wie ich mich fühle, aber auch das zu äußern. Dann wird es einem bewusst, so zum Beispiel bei Beziehungen, Freundschaften oder was auch immer, dass man sagt, hey, Bruder, das, was du sagst, verletzt mich gerade. Also das ist nicht cool. Also dann wird es den anderen erstmal klar, oh Mist, ich tu dem weh.
Ja, ja. Weißt du, woran mich das jetzt erinnert? Ich bin gerade bei Big Bang Theory Staffel 11.
Okay.
Und da bin ich gerade bei der Folge, wo Rajesh und Howard Wolowitz Streit haben.
Mhm.
Weil Howard sich ja die ganze Zeit über ihn immer lustig macht.
Mhm,
und dann wird ihm das Rajesh irgendwann mal bewusst und dann reden die, also ich weiß nicht, ich bin jetzt in der zweiten Folge, wo die nicht miteinander sprechen. Das ist schon ziemlich witzig.
Nee, aber es ist wirklich so. Also ich bin halt manchmal so ein Tollpatsch und so ein Grobi. Und ich glaube, wenn man es mir sagt, dann wird es mir manchmal bewusst. Also ich glaube, viele Dinge sind uns Menschen einfach nicht bewusst. Und ich glaube, das ist gut, wenn man das verbalisiert. Wenn man überhaupt erstmal dieses Gefühl wahrnehmen kann, so aus seinem Alltag raus, und dass man sagen kann, hey, wie fühle ich mich überhaupt? Und dass man es auch den Mut hat, das zu verbalisieren und das den anderen klar macht. Also ich glaube, das erleichtert einen, aber das macht auch vieles leichter. So in der zwischenmenschlichen Beziehungen heute.
Ich finde das dann immer witzig, wenn du es auf der Bühne sagst. Also ich erinnere mich jetzt auch an eine Stelle, wo das erste Mal meine Mutter im Publikum saß und ich habe gesagt, ja, ich bin heute ein Tick nervöser als normal, weil meine weibliche Erzeugerfraktion sitzt hier drin und ich dann so, deswegen muss ich erstmal ein bisschen klarkommen darauf, dass hier jemand sitzt, der mich mögen muss.
So. Ja, die Situation kennt auch jeder, glaube ich.
Und deswegen, aber wir hatten vorhin von Eltern auch, finde es sehr, sehr interessant, dass du, zumindest war das im Gespräch gestern, haben vorhin beim Frühstück nochmal kurz drüber gesprochen, dass du deinen Vater noch nicht überzeugt hast, dass man davon leben kann oder sich zumindest teilweise damit über Wasser halten kann oder über, was weiß ich, dann sagt er, okay, ich mache 50% nehme ich aus Comedy und 50% gehe ich einer geregelten Arbeitszeit nach.
Ja.
Damit hat vor allem bei mir einen Nerv getroffen, weil meine Eltern, no way, so, die sagen so, nee, Digga, das mach was Vernünftiges. Was Vernünftiges für meine Eltern halt, setz dich in dein Büro, 8 Stunden am Tag.
Genau, kannst abends halt das machen, wenn du Zeit hast und Lust hast und Energie. Und ich glaube, bei mir, bei meinen Eltern ist es tatsächlich so, also gut, bei meinem Vater, ich kann den nicht überzeugen. Ich glaube, ich muss den auch nicht überzeugen. Das Gute bei meinem Vater ist, der ist zwar traditionell, aber auch auf einer anderen Art und Weise liberal.
Traditionell muslimisch oder arabisch?
Nee, traditionell im Sinne von, so wie auch hier in Deutschland und Bayern zum Beispiel, dass man sagt, ja, mach erstmal was Vernünftiges, mach eine Ausbildung zu Ende und so und dann kannst du machen, was du willst, so okay. Sicherheitshalber so. Und die nehmen das halt einfach nicht besonders ernst, glaube ich.
Du willst doch nicht ernst genommen werden.
Ja. Ja, und also ich muss dazu sagen, also meine Eltern leben nicht in Deutschland, die leben im Iran, wo sie halt ausgewandert sind und das ist eine ganz andere Welt, ganz andere Tradition, ganz andere Generation auch, so Traditionen natürlich auch und die haben eine ganz andere Sichtweise und ich versuche mittlerweile überhaupt nicht, sie zu überzeugen. Also ich sage es einfach, wie es ist, ob sie es verstehen oder nicht, ich lasse es einfach im Raum und ich muss sie auch nicht überzeugen. Also ich muss einfach mit mir selbst klarkommen, denke ich, und mein Leben führen und ich glaube, als Comedian, wenn du ein bisschen aufmerksam bist und dir Gedanken darüber machst, was du machst und was du willst, dann kommst du schon gut voran. Und ich glaube, im Laufe der Zeit, du merkst auch, dass du reifer wirst. Also, dass du sagst, okay, hey, jetzt kann ich bei einem Mixshow mitmachen, jetzt kann ich, bei einem Wettbewerb mitmachen, weil ich gute 20 Minuten habe. Oder dann kannst du halt länger spielen, dann kannst du halt gebucht werden oder was auch immer. Das kommt im Laufe der Zeit und es wird reifer. So. Und ich glaube, im Laufe der Zeit merkst du auch, kannst du damit dein Geld verdienen, deine Kohle, dein Brötchen, dass du sagst, okay, du schmeißt deinen Job. Und irgendwann mal, die meisten Comedians machen das eh so. Also, dass sie halt mehr Comedy machen und weniger Arbeit, beziehungsweise, das ist dieselbe Arbeit, aber halt eine andere Arbeit machen, also mehr Comedy machen als ich sag mal, die formale Arbeit. Und genau, konzentriert sich darauf und irgendwann mal geben sie den Job komplett auf und machen halt tatsächlich nur Comedy. Und ich glaube, das ist je nachdem, wie der Comedian drauf ist und wie die Möglichkeiten sind, kann er jetzt halt einfach machen. Weißt du, was ich meine? So, und bei meinen Eltern, ich glaube, ich weiß es nicht. Mir ist es ehrlich gesagt egal mittlerweile, ob meine Eltern so davon überzeugt sind oder nicht. Ich glaube, solange ich sie aus dem Spiel lasse, lass sie mich auch machen, was ich möchte.
Ich frag mich, ob du darüber sprechen möchtest,
ja,
dass deine Eltern im Iran sind und du hier.
Ja.
Ob dir das angenehm ist oder ob du sagst, nee, willst du nicht, dann machen wir eine andere Frage.
Also ich kann zum Teil deine Frage beantworten. Also ich bin 2010, also meine Familie ist irgendwann mal von Afghanistan, mein Heimatland, in den Iran, wo ich ein kleines Kind war und wo ich ehrlich gesagt kaum Erinnerungen daran habe. Und wir sind in den Iran und als Binnenflüchtlinge so quasi in den Nachbarländern. Und ich bin dort groß geworden und ich bin dort aufgewachsen und das ist ein bisschen anders. Das ist wie Schweiz und Deutschland. Also die Sprache ist ähnlich, aber man merkt, okay, das ist eine andere. Und wobei ich mich sehr schnell angepasst habe und als Kind geschieht das sehr schnell. Und die Situation und das Leben und die Standards sind einfach ganz andere und da wird man einfach nicht so besonders gut behandelt, denke ich. Und das war auch unter anderem einer der wesentlichen Gründe, warum ich das Land verlassen musste und bin halt nach Deutschland gekommen.
Du bist alleine nach Deutschland?
Genau. Ich bin alleine mit dem Cousin sind wir nach Deutschland gekommen.
Warum Garmisch-Partenkirchen?
Es war überhaupt nicht meine Entscheidung. Ich wollte überhaupt auch nicht nach Deutschland, weil ich ehrlich gesagt, es klingt ein bisschen negativ, aber Orientalis haben auch ihre Vorurteile, genauso wie Deutsche über die, dass man gesagt hat, also Deutsche sind so kalt und distanziert und vor allem die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und so, ah, die sind zum Teil schon ein bisschen rassistisch und so, wenn man Ostdeutschland oder bla bla sieht, das ist mir ganz, oh Gott, ich will ehrlich gesagt gar nicht nach Deutschland. So, das war als 14-jähriger Junge, denkst du dir schon, oh, willst du überhaupt dahin und so, und ich wollte überhaupt nicht nach Deutschland. So, und ich wollte eigentlich nach Niederlande und ich wurde irgendwie von der Polizei aufgehalten in München und genau, da bin ich gelandet und die haben mich von München nach Garmisch-Partenkirchen geschickt. Und ich bin, ehrlich gesagt, mittlerweile ist es Zufall oder Schicksal, aber ich bin unheimlich froh drum. Und wenn man mich kennt, so persönlich, oder wenn man mich zumindest virtuell kennt, weiß man, dass ich ein bisschen mit den Sprachen spiele. Und ich finde das Wort Zufall sehr, sehr passend, weil zu ist zu einer bestimmten Richtung. So, und Fall ist etwas, was von oben herab passiert. Weißt du, was ich meine? Und ich denke schon, dass es da oben irgendwas gibt, also ich nenne es den große Geist, so wie die Indianer. Und ich glaube schon, dass etwas Gutes vorhergesehen war, für mich ausgedacht war, dass sie gedacht haben, ja, da kannst du gut aufgehoben sein. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich in München oder irgendwo anders gewesen wäre, wäre mein Leben nicht so, wie es gerade ist. Und ich bin unheimlich dankbar und super glücklich, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin und wie es verlaufen ist, wie es ist halt eben.
Okay, ja, dann müssen wir nicht weiter Thema. Ich war ja...
Ja. Also das ist auch, glaube ich, interessant, die Biografie oder den Hintergrund ein bisschen zu erklären.
Geht, aber darüber spricht du noch nicht auf der Bühne, oder? Also...
Nee, es ist irgendwie auch nicht gekommen. Gut, ich spreche einfach die Rolle der Frauen und Männer, aber auch so ein bisschen von den Aufgaben... der Männer und Väter so quasi, aber auch von Müttern so und ich bin feministisch gehaucht so und ich find's ein bisschen schade, zum Beispiel, ich sag halt... Stimmt,
die Maschine, ne?
Die Maschine. Aber auch so das habe ich noch nicht auf der Bühne erzählt, beziehungsweise das ist noch nicht öffentlich, ich arbeite an einem Stück. So zum Beispiel, ich sage halt, die Fragen, die an Müttern gestellt werden, hey Mama, was gibt's heute zum Essen? Mama, wann gibt's Essen? Hey Mama, ist meine Wäsche fertig? Und die Frage, die an Väter gestellt werden, hey Papa, wo ist die Mama? So und... es ist so. Aber auch so an Männern zum Beispiel. Also ich sag zum Beispiel... dass Männer stark sein müssen. So, Männer stark sein müssen. Und das kam in den Nachrichten zum Beispiel. Also, es gab eine Naturkatastrophe, da sind 70 Menschen gestorben, darunter 3 Kinder und 5 Frauen. Punkt aus. Und ich denke mir, was ist mit den Männern? Die sind nur gestorben. Also, die müssen nicht so tun, also die müssen stark sein. Weißt du, was ich meine? Und das ist ein Teil davon. Also, ich nehme Frauen auch in Schutz. So, ich find's unfair, zum Beispiel, dass wenn ein Mann in Urlaub fahren will, zum Beispiel sagt er, hey Schatz, ich gehe in den Urlaub, zum Beispiel, und mit den Jungs bin ich eine Woche weg, alles klar. Und also in den modernen Familien und bei den modernen Paaren ist es überhaupt kein Problem mehr. Aber bei den, ich glaube, konservativen, traditionellen Welt, ja. Genau, ist es so zum Beispiel, dass die Frau, wenn die Frau eine Woche weg ist, muss sie die Mutter, die Schwester, die Freunden und alle anderen mobilisieren, dass der Mann nicht alleine ist und für eine Woche oder 2 Wochen, dass der Mann klarkommt mit den Kindern und alles andere schafft und so.
Wer kocht, was ich meine? Wer kocht?
Ganz genau, wer kocht oder wer kümmert sich um die Kinder und bla bla. So, und aber zum Beispiel, dann denke ich mir andererseits, zum Beispiel die Gesellschaft ist noch nicht so weit, weil zum Beispiel die meisten Toiletten, die sind keine Kinderklappen, sondern
Babyklappen.
Die sind keine Babyklappen, sondern wie nennt man diese?
Wickeltische.
Wickeltische, danke.
Scheiße. Guck mal hier, wie wir hier von Babyklappe auf Wickeltisch kommen. Ja, genau.
Diese Wickeltische sind meistens bei Frauentoiletten.
Oder im Behindertenklo.
Ganz genau, aber die sind eher moderner. Also Behindertenklos sind kein Problem. Aber ganz ehrlich, wenn ich alleine eine alleinerziehende Vater wäre oder überhaupt, dass ich sage, okay, ich bin ein guter Vater und ich verbringe Zeit mit meinem Kind. Und meine Frau, meine Königin darf heute zum Beispiel mit ihren Freundinnen einen schönen Tag verbringen, ja? Und ich habe dieses Kind und ich muss zur Frauentoilette. Weißt du, wie unangenehm das für einen Mann ist? Aber das ist bei den meisten Toiletten, wo ich mir denke, die Gesellschaft ist die Bedingungen sind noch nicht da. Und ich denke mir, du kannst gewisses etwas geben und gewisses etwas erwarten. Und diese Gegebenheiten sind noch nicht vorhanden, dass ich von dir etwas erwarten kann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und das ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, das kann man schon, wenn man es einem auffällt, ich glaube, das kann man gut ansprechen. Und das tue ich.
Okay. Das ist ja ein sehr modernes Bild oder ein vielleicht aktuell noch ein utopischer, schöner Gedanke. Aber was erhoffst du dir dadurch? Was ist das Ziel?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, man kann gewisses etwas ansprechen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist gewisses etwas in uns Menschen gar nicht bewusst. So, und wenn man das auf einer lustigen Art und Weise das ansprechen kann, vor allem ernstere Themen, sowas wie MeToo und Gendern oder politische Lage oder alles andere auch, also politische, gesellschaftliche Probleme, wenn man das, die ernsthaften Themen, also die Wahrheit lachend sagen kann, dann ist es gut. Und ich hoffe mir, das ist das, was ich sage, also das den Menschen bewusst zu machen manchmal, so über Kleinigkeiten, die schon was ausmachen, denke ich. Und dass man sagen kann, zum Beispiel, wenn jemand behindert ist und auf die Bühne kommt und Witze über Behinderte macht und seine Welt und seine Sichtweise den Menschen klärt und aus Ausländer genauso oder als Lehrerin oder was auch immer, damit man vielleicht so der Mensch, also meine Hoffnung ist aufklären, bisschen aufzuklären, also sowohl als Ausländer, diese deutsch-afghanische Beziehung, aber auch so als Mann und zwischen Männlein, Weiblein Welt und alles andere auch, so denke ich, zwischen Generationen, alt und jung, reich und arm und alles andere, was der Unterschied ist. Und in meinem Programm, ich möchte einfach den Menschen darzustellen, also alle die Unterschiede anzusprechen, und es ist auch meine Botschaft, ich sag, die einzige Gemeinsamkeit, was wir Menschen haben, sind unsere Unterschiede. Wir sind alle unterschiedlich und das ist, was wir gemeinsam haben, Punkt aus. Also lass uns doch einfach akzeptieren, respektieren und alles ist gut.
Ja, dann, also das will ich gar nicht negieren. Also ja. Ich frage mich nur, wir hatten glaube ich gestern auch davon kurz, dass wir gesagt haben, aber wir sind ja noch auf einem Status oder auf einem Stand, wo man so intelligente Sachen noch gar nicht spielen kann.
Ja, gut.
Oder so ernst, oder ab wann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt in der Position, ich bin so bekannt oder ich habe so eine Stellung auf der Bühne, dass ich solche ernste Themen ansprechen kann.
Ja, als Comedian oder als Künstler, du kannst alles ansprechen. Aber die Frage ist, wie du gewisses etwas ansprichst. So, und du musst, also die Witze, wie gesagt, müssen kurz sein und aber auch so so allgemein, dass ein Mainstream-Mensch das auch verstehen kann und nachvollziehen kann. Ohne gewisse krass Vorwissen und Allgemeinwissen, dass nichts Spezifisches als Voraussetzung zu sehen ist. Ja, und was wollte ich sagen eigentlich? Ich habe den Faden verloren jetzt. Und du musst einfach das berücksichtigen, dass es unterschiedliche Meinungen und Interessen gibt und dass es auch unterschiedliche Bildungsniveaus gibt. Es gibt bildungsnahe und bildungsferne Menschen, aber Bildung nicht nur im Sinne von formaler Bildung, dass jemand Hauptschule hat oder Abitur oder Uniabschluss,
sondern auch, menschliche,
sondern auch das Menschliche, ganz genau. Also viele verstehen das überhaupt nicht, also was du sagst, und fühlen sich angegriffen dadurch.
Ja, weil wenn du dann, das habe ich auch, kann bestätigen, weil wenn du mit Fachbegriffen um dich wirfst,
genau,
schließt du welche aus. Ungewollt eigentlich.
Ja. Das ist, aber das die Frage Punkt. Ist halt, was du damit bezwecken willst, wenn du halt ganze Zeit zum Beispiel Fatih Çevikoğlu hat so einen Teil, der redet auf Deutsch, aber verwendet ganze Zeit englische Begriffe. So, und dann sagt er, was ist mit unserer schönen Sprache geworden? So, finde ich total schön. Weißt du, was ich meine? So, ja. Aber wenn du halt einfach intelligent wirken willst, von mir aus. Aber das muss dir klar sein, damit du das, was du sagst, gewisse Menschen schon ausschließt. Weil sie halt damit nicht umgehen können, beziehungsweise das nicht in deren Vokabular vorhanden ist. Beziehungsweise ist es einfach anstrengend. Weißt du, wenn du gewiss ein Wort nicht kennst. Zum Beispiel,
ja, natürlich.
So, kennst du Lisa Eckhart?
Ja.
Lisa Eckhart, kennst du die?
Sorry, tut mir leid, Lisa Eckhart.
Die ist eine Kabarettistin, sie ist eigentlich eine Poetry Slammerin.
Dann kenne ich sie nicht.
Ja, dann ist sie halt einfach auf Kabarett und Satire eingestiegen und die redet super Hochdeutsch, also auf sehr gehobene Art und Weise. Und manchmal steige ich aus, also weil es einfach zu ultra klug ist für mich. So, und aber ich mag es trotzdem gerne. Also manchmal schaue ich die Wörter nach und sage mir, Alter, was bedeutet
ja.
So, vor allem so irgendwelche Begriffe.
Kumpel habe ich.
Genau, so Begriffe mit Ismus. Also ich denke mir, ich weiß gar nicht, was es ist. Es tut mir leid, keine Ahnung. So.
Also ich habe so einen Kumpel, dem habe ich dann irgendwann gesagt, so, dann weißt du eigentlich, was ich nach Gesprächen mit dir mache. Ich google, was du mir gesagt hast. Ich habe mich 2 Jahre lang sehr dumm in Gesprächen mit dir geführt, aber ich habe einfach genickt und einfach nur noch die Wörter aufgeschrieben, die ich nicht kenne, und es war so gut wie jedes dritte Wort.
Ja, schau mal, ich zeig dem Tobi gerade, was ich habe. Also ich habe in meinem Notizbuch, auf meinem Handy so ein
Nein, wirklich?
Und ich bin seit 2010 in Deutschland, aber ich schreibe tatsächlich die Wörter, die ich nicht kenne, und also auf Deutsch halt eben, was das bedeutet, zum Beispiel. Prekär heißt heikel oder
ja gut, schwierig. Attribution wusste ich jetzt auch nicht, ne?
Genau, und es oder Habitus. Was ist Habitus? Keine Ahnung. Das ist halt einfach so, ja, oder es ist einfach die Haltung oder keine Ahnung. Also alles andere auch, was ich sage, okay, hey, das ist nicht schlecht, wenn man das kann.
Auch ja, mit der
Sprache
Fall.
Zu spielen oder was auch immer.
Weißt du, was dein Lieblingswort war damals? Redundant.
Okay.
Und ich dachte so,
Was ich cool fand, war Resilienz. Resilienz. Also es heißt widerstandsfähig.
Okay.
Widerstandsfähigkeit. Also Resilienz heißt. Ich habe das voll gefeiert. Ich bin resilient. So, weißt du.
Ja, aber so spricht doch keiner, oder?
Nein. Es ist auch, ich glaube,
ein so
Fachbegriff. Es ist ein sozialer Fachbegriff. Also im sozialen Bereich wird es ziemlich oft verwendet.
Weil er hat irgendwann redundant und so, Michael, du wiederholst dich. Ja, das meine ich. So, redundant ist halt, du wiederholst dich im Prinzip okay. Die ganze Zeit. Du sagst immer, also ob du jetzt A ist gleich B sagst oder B ist gleich A, das ist so deckungsgleich. Das ist halt einfach, auf jeden Fall, da hat mich niemand so dumm gefühlt. Aber ist ja alles gut.
Ja. Ein Freund von mir hat ganz gesagt, lapidar. Das ist so lapidar. Nimm mal, was ist das? Und so heißt auch sowas wie überflüssig oder sowas.
Ja. Warum sagt man nicht überflüssig?
Das ist das Spielen mit der Sprache. Also das ist auch so, ich meine, ich kann auch so, ich glaube, das ist der Grund, warum Gedichte entstanden sind und die Poesie. Weil du, auch Comedy, auch die Kunst, weißt du, das ist halt etwas auf einer ästhetisch schönen Art und Weise, das auszudrücken. Weißt du, zum Beispiel, du kannst auch flache, schlichte Teller haben, aber du kannst es auch ultra schön schmücken. Aber du kannst auch platt auf die Bühne sagen, hey, wenn ihr behindert anmacht, ist total blöd, ich fühle mich angegriffen. Oder du kannst es auf einer witzigen Art und Weise so.
Ja, also ich habe gemerkt, gestern auch, war das auch bei euch so, ich mag es lieber, wenn die Leute selber denken müssen. Und das ist nämlich das Problem. Ich glaube, das Publikum ist teilweise noch nicht so weit, dass du solche Themen, die du an, wo du später vielleicht hin möchtest oder wo du hin möchtest mit deinen Themen oder mit deinen Gedanken, dass sie noch nicht so bereit sind, weil ich habe manchmal, okay, ich bin ein Gag, wenn ich den jetzt so bringe, dann habe ich es gleich verbalisiert und ich bin ein Arschloch, weil ich es verbalisiert habe, aber dann verstehen die Leute auch, worauf ich hinaus will. Oder ich mache es so, wie ich es lieber mag, ich umschreibe das und lasse die Leute selber drauf kommen, weil das flasht wesentlich mehr. Und ich weiß nicht, und ich will auch jetzt keinen angreifen, aber das Publikum ist meistens dümmer, als man will. Und es ist halt leider so, dass man Leute dann so, man muss sie halt wirklich ganz unten abholen, weil, und das kann ich auf der anderen Seite verstehen, die wollen abends nicht mehr nachdenken, wenn sie zu einer Comedy-Show gehen. Und das ist die Entschuldigung und auch Erklärung für mich. Weil die sitzen nicht da und sagen so, oh, ich will jetzt noch angestrengt nach meinem Arbeitstag oder nach dem Studientag noch hart nachdenken. Und hä, was meint der? Verstehe ich nicht. So, und dann kommt irgendwie so, ficken Arschloch Hitler. Und dann sagen, ah ja, verstehe ich, lustig.
Also, ob das Publikum dumm oder schlau genug ist, das überlasse ich einfach dem Publikum selbst. Aber ich teile diese Meinung mit, dass das Publikum tatsächlich nach einem anstrengenden Tag sich berieseln lassen mag und wenig nachdenken möchte. Ist bei mir genauso. Ich habe der Tobi ist bei mir in der Wohnung. Ich habe kein Fernsehen und das war auch tatsächlich der Grund, weil ich wo ich dann alleine gewohnt habe. irgendwann mal das Gefühl hatte, dass ich süchtig bin und ich habe RTL und all den anderen Scheiß mir angeschaut und ich dachte mir, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich war auf der Couch, ich war in diesem Bermuda-Dreieck, Couch, ich und Fernsehen. Genau, und ich konnte aus diesem Scheiß nicht raus. Und ich wollte das eigentlich nicht. Und ich dachte mir irgendwann mal, will ich das? Dann habe ich gesagt, nein. Dann schmeiß ich den Fernsehen raus. Und ich habe so viel Zeit für mich selbst gehabt und ich habe mich so glücklich gefühlt, weil ich diesen Scheiß mit den Nachrichten und alles andere, was mich einfach nur aufgeregt hatte. Und ich glaube, das ist wirklich Sinn und Zweck von den Nachrichten und auch Fernsehen einfach, dass du dich aufregst. Weißt du, so, dass du so eine emotionale emotionalen Höhepunkt erreichst. Weißt du, was ich meine? Dass du dich aufregen kannst oder dass du Angst bekommst oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich kann persönlich für mich selbst sagen, ich habe mich echt gut gefühlt danach und ich fühle mich immer noch gut. Und nach 8 Stunden Arbeit, was einfach für mich persönlich viel zu viel ist, da kannst du nicht mehr nachdenken. Hey, du hast 24 Stunden, 8 Stunden zum Schlafen, 8 Stunden zum Arbeiten, die restlichen 8 Stunden gehen echt nur zum Duschen, Kacken, Essen, hin und her fahren und was auch immer, da bleiben für dich persönlich wirklich nur 3 Stunden. Und diese 3 Stunden, du bist nicht mehr aufnahmefähig, Digga. Weißt du, was ich meine? Und ja, und das ist echt viel. So, und ich habe mich Gott sei Dank irgendwie so mittlerweile darauf trainiert, dass ich eine halbe Stunde Pause mache und meditiere oder was auch immer und dann geht's wieder los und ich bin aufnahmefähig, also es geht und ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich bin das ist das Ziel meines Lebens so und meine Leidenschaft, dass ich gesagt habe, weil es Bock macht, weil es mich geistig und meine Seele erfüllt, ich habe Energie, weißt du, was ich meine? Und ich bin so von Garmisch nach München gefahren, so 1,5 Stunden nach einem anstrengenden Arbeit im Behindertenheim und war ich um 6:30 da, um 8 ist die Show losgegangen und war es um 10:30 fertig und dann bin ich halt einfach so um 12:01, je nachdem wie lange wir bei den Künstlern zusammengesessen sind, bin ich nach Hause und ich war um 1 daheim und ich musste um 6 aufstehen und ich war so platt. Ich war so platt, aber dann dachte ich mir, ich weiß, warum ich das tue, weil es mich erfüllt und es, weißt du, es war einfach so, so befriedigend und weil ich mir dachte, ja, aber es lohnt sich, es ist schwer, aber es lohnt sich und es war sehr, sehr, es tut mir ja gut, sagen wir so und bei dem Publikum, so, ich kann gewisse Themen ansprechen, wie gesagt, also, und ich versuche einfach alle ansprechen, Kinder, Ältere, Jüngere, Arme, Reiche, alle, also mir geht's darum, dass ich so viel wie möglich Menschen erreiche, aus verschiedenen Schichten, Arten, was auch immer. Und ich glaube, die meisten Themen, die ich anspreche, betrifft alle, so Bildung, Erziehung, Deutsch sein, nicht Deutsch sein.
Wollen wir einen Themenwechsel machen?
Komm mal, sehr gerne.
Was war die krasseste Erfahrung?
Also positiv waren einige Erfahrungen. Ich glaube, das ist Sinn des Lebens im Endeffekt zu lieben und etwas zu erfahren, weißt du? Die Erfahrung zu machen, selbst erleben, so am eigenen Leibe, so zum Beispiel, ich weiß, was ein Elefant ist, ich weiß, wie ein Elefant aussieht und so, aber wenn ich vor einem Elefanten sitze, einen Elefant reite, einen Elefanten berühre, dann weiß ich wirklich, was ein Elefant ist. So, und alle wissen, wer ein Comedian ist, was Comedy ist, aber wenn du auf der Bühne stehst, wenn du die Leute zum Lachen bringen kannst, wenn die Leute für dich applaudieren, wenn die Leute dich feiern, das ist was, weißt du, was ich meine? Und das ist so, wenn du halt fertig bist mit deinem Set und dich verbeugst und die Leute lachen und dich jubeln so quasi. Aber was das Allerschönste war tatsächlich, ich habe mal solo so eine halbe Stunde oder so gespielt und nach dem Auftritt ist eine Bekannte von mir auf mich zugekommen, hat gemeint, eigentlich mir ging's richtig, richtig schlecht. Ich befinde mich in einer sehr schwierigen persönlichen Situation. Und ich wollte eigentlich nach Hause. Dann dachte ich mir, ach, bleib einfach hier und schau zu. Und ich hab Tränen gelacht. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und das ist persönlich für mich das größte Kompliment, was man je bekommen kann.
Ja.
So, und sie hat gesagt, vielen Dank, es geht mir viel, viel besser.
Kommen viel oft Leute nach Auftritten zu dir, oder?
Hin und wieder mal, ja. Und das Krasseste im negativen Sinne war, was ist negativ? Das war eine gute Erfahrung, ehrlich gesagt, und ich bereue es überhaupt nicht. So, es war so, ich mache auch hin und wieder Poetry Slam und bei meinem Solo-Programm, ich versuche Comedy mit Poesie zu verbinden. So, und ich mache nicht nur rein Stand-up, deswegen auch. Ich habe so einen Text vorgetragen, es ging um die Liebe und dass man, dass es Sinn und Zweck des Lebens ist, dass man Liebe weitergibt, so, weil wir Menschen sind Energieträger und die größte Energie, die man in sich trägt und weitergeben kann, ist die Liebe, so. Und ich dachte mir, wenn ich dies so auf der Bühne erzähle, ist es so ziemlich kitschig und ästhetisch noch, es kann noch mehr werden. Und das mehr, okay, lass uns doch das maskieren mit jemandem, der halt einfach total hässlich ist, einfach mit Liebe überhaupt nicht in Verbindung gebracht werden kann. Das mehr Hitler. Hitler ist eine gute Person, die einfach voll Hass und alles andere auch verbreitet hat. Wie wäre es, wenn Hitler zum Beispiel auf die Bühne kommt und von Liebe spricht? So, und das mir, okay, mein Kampf, in meinem Kampf ging es nicht um Hass zu verbreiten, sondern um Liebe. Und zwar der Kampf zwischen sich selbst. Also der größte Freund und der größte Feind bist du, für dich bist du selbst. So, und der hat einfach so diesen Kampf überwunden, dass er halt einfach so diese Selbstmordgedanken und diese Selbstliebe in sich, so quasi wie Jesus sagt, entwickelt hat und gefunden hat. Und zu Nächstenliebe, was Jesus sagt, so diese Balance zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe so quasi vermitteln kann. Und die Leute haben das nicht verstanden. Also ich habe gesagt, das Größte, was es im Leben gibt, ist die Liebe. Unverteilt Liebe, denn Liebe ist das Schönste, was es gibt. Denn je mehr man sich von Liebe entfernt, umso kränker wird man. Und Digga, ich habe...
Du hast es in dem Tonfall gebracht.
Ja, natürlich. So, und ich schwör's dir, ich habe das... Du lachst. Digga, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. So, ich habe 20 Minuten gemacht und ich habe...
20 Minuten?
Pass auf. Pass auf, also ich habe 20 Minuten gemacht, ich habe mit Stand-up angefangen. So, ich habe eine Viertelstunde Stand-up gemacht und dachte mir, okay, ich probiere was Neues aus und ich mache Poetry Slam ein bisschen. Und ich habe noch nie einen Raum mit so vielen Menschen so still gesehen und erlebt. Ich schwör's dir, die Wände könnten reden. Du hast die Fliegen gehört, die am Fliegen waren und so. Und Alter, es sind so 2, 3 ältere Menschen sind aufgestanden und sind gegangen, so, und die Moderatorin hat sich entschuldigt.
Nein!
Mir, fuck! Ich schwör's dir. Und die Künstler danach, die Stimmung war natürlich am Arsch irgendwie. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht so erwartet, weil ich mir dachte, hey, das ist Kunst und es ist doch, whatever. Also die Leute haben mich nicht verstanden. Auf jeden Fall, ein paar Jüngere sind auf mich zugekommen, haben gesagt, mutig, das ist total gut, was du machst und bla bla. Und die haben meine Ansicht und meine Sichtweise verstanden, aber die Älteren...
Ich glaube, das war denen dann zu nahbar, und hättest du jetzt zum Beispiel irgendeinen Menschen genommen, der auch Diktator ist oder war und Menschen umgebracht hat, was weiß ich, brauchen wir ja nur in die Türkei zu gucken, an Algerien.
Ja, aber
halt auch Hutu und Tutsi da in Afrika.
Nigeria, glaube ich.
Ja, ist Afrika.
Ja.
Die sind ja auch wie viele tausende Menschen gestorben.
Ja, aber ich wollte etwas, ich wollte genau das erreichen. Weißt du, was ich meine? Dass ich genau das anspreche, was sie kennen. Und ich glaube, durch das, weißt du, zum Beispiel, ich hab festgestellt, all das, was ich an anderen Menschen nicht mag, mag ich auch an mir selbst nicht. Zum Beispiel, ich hasse es, wenn jemand, am Essen ist und mit seinem Handy oder mit seinem Laptop zum Beispiel irgendwas anschaut währenddessen. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir selbst. Und ich hasse es auch an anderen. Also was ich meine, das ist ein Teil von mir, was ich noch nicht akzeptiert habe. Und Holocaust und alles andere auch, ist ein Teil von Deutschland, was sie noch nicht akzeptiert haben. Sie haben es die ganze Zeit weggeschoben. Sie haben gesagt, ja, das war scheiße und bla 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 bla. Aber so wirklich verarbeitet, habe ich das Gefühl, haben sie es noch nicht. So, und es war vielleicht, weiß ich nicht, ein Sinn und Zweck von mir, dass man sagt, okay, hey, das ist eine Art, weiß ich nicht, Kunst, was man das ansprechen kann, und das, die Leute sind noch nicht so weit, ich weiß es nicht. Also es geht mir auch so, zum Beispiel, wenn ich so 50-, 60-Jährige fragt, zum Beispiel, hey, was hat dein Vater zum Beispiel von Krieg und so erzählt? Und sagen, wir haben nie drüber geredet. Bei meinem Vater war es genauso. Ich habe, komischerweise ist es mir dann bewusst geworden, zum Beispiel von Sowjetkrieg und Afghanistan. Meine Mutter zum Beispiel hat drei Brüder verloren. Und ich hab sie nie darauf angesprochen, niemals. Weil ich wusste, das Thema ist unheimlich unangenehm. Und es ist einfach Kacke. Also im Krieg gewinnt niemand. Und deswegen habe ich niemanden angesprochen. Ich glaube, das ist das, weißt du, was ich meine? Also es ist einfach ultra unangenehm, dass man das nicht ansprechen mag. So, deswegen schließt man auch irgendwie nicht damit ab, habe ich das Gefühl. So, und es ist etwas, was gesellschaftlich ein Dilemma ist, vielleicht irgendwo.
Ja.
Und ich glaube, deswegen gibt's in Ostdeutschland auch so viele rechtstendierte Menschen, die halt, im Osten gab's die Möglichkeit noch nicht, dass sie das überarbeiten. Weißt du, im Westen gab's halt irgendwelche Programme oder das wurde halt verarbeitet irgendwo, aber im Osten, es gab weder Programme noch irgendwie Aufklärungen oder sowas. Und vielleicht ist es ein Grund. Ich weiß nicht, warum dieses Phänomen ist. Wir haben vorhin miteinander geredet, weil ich meine, ich habe erwartet, dass Ossis, die halt auch selbst Fluchterfahrungen gehabt haben, damit, dass sie Flüchtlinge verstehen. Aber die verstehen die nicht. Ich kann sie auch gut verstehen, dass sie mit der Situation unzufrieden sind, weil die selbst noch nicht gut integriert waren. Also ich meine,
oder sind.
Ja, genau. Ich hab mir mehrere Dokumentationen angeschaut und die haben dann, wo die Ossis selbst gesagt haben, hey, ihr wollt die Asylis und Ausländer hier integrieren, integriert erstmal uns. Also ich mir, und ich dachte mir, wow, krass, die hat recht. Die hat echt recht. Fand ich interessant. Was war das ursprüngliche Thema?
Krasse Erfahrung.
Ja, genau, das war einfach, das mit Hitler war krasseste Erfahrung. Also das war auch positiv. Also ich fand mich mutig, ich fand es auch gut, dass ich das gemacht habe. Und interessant ist, pass auf, ich bin einen Monat oder zwei Monate später nochmal auf derselben Bühne gewesen, was ich sehr empfehlen kann, in Geisenfeld so. Und ich habe gesagt, hey, und der Moderator hat auch erzählt, zum Beispiel, der war beim letzten Mal da und hat das gemacht und so. Und das Erste, was ich gesagt habe, ich weiß, das war krass, was ich gemacht habe, das mit Hitlerwitzen und so. Ich mache keine Hitlerwitze, ich mache Goebbelswitze. So. Und das Publikum hat gelacht und so und zwar okay. Aber das ist eine Erfahrung und ich kann es nur mitteilen, so, dass man eigene Fehler macht und ja.
Bevor wir den Sack zumachen. Wo möchtest du hin? Was ist das größere Ziel davon? So.
Also ich habe die Erfahrung gemacht als Kind, dass die Bildung sehr wichtig ist. Sowohl formale Bildung als auch soziale, als auch allgemeine Bildung, was fürs Leben wirklich lernen ist. Nicht nur für einen Beruf, um für einen Beruf vorbereitet zu werden und so. Und es gibt dieses eine Mädchen, Malala Yousafzai, und die sagt, ein Lehrer, ein Heft und eine Kugelschreiber kann die Welt verändern. Und ich kann diesen Satz mitteilen. Und für mich ist einfach Schule und Bildung sehr, sehr wichtig. Und mein größter Traum ist, irgendwann mal nach Afghanistan zu meinem Heimatland zurückzukehren und ein paar Schulen zu bauen, die halt moderner sind, wo die Kinder viel mehr selbst machen können. Und wie in Regiopädagogik, dass die Kinder halt einfach im Mittelpunkt der Schule und der Bildung sind und dass sie sich selbst bilden, nicht fremdbestimmt ist. Und das ist mein größter Traum, dass ich sage, irgendwann mal, ich bin so berühmt, dass ich gut Geld verdienen kann und dass ich das in solchen Projekten investieren kann.
Kennst du Peter Löhmann?
Nee.
Der Schweiz, ist noch Baden bei Zürich. Der hat so ein Projekt mit er baut Heime oder Schulen in Chile oder Peru.
Ja.
Und fährt da jedes Jahr einmal hin und ist dann immer drei genau. 4 Wochen und baut damit auf und bringt Geld und
Stadt. Utensilien,
genau. Ja, und das ist halt mega wichtig und sind solche Organisationen. Ich glaube, Kristall hat mal bei Wer wird Millionär Promi Version mitgemacht und ich glaube, er hat das Geld damals auch an Peter Löhmann gespendet.
Okay.
Also es ist halt mega krass, wie In welchen Strukturen du denkst? Du denkst in viel, viel größeren Strukturen als ich jetzt.
Also ich würde unheimlich gerne sowas auch in Deutschland machen wollen, weil ich finde, dass das Bildungssystem in Deutschland einfach super verbesserungsbedürftig. Weißt du, für mich ist Bildung Selbstbildung, all Bildung. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ich beschreibe ein Bild. Okay, das ist ein Bild, das du noch nie selbst gesehen hast. Ich beschreibe dir zum Beispiel, es ist ein Schwein, eine Mischung aus einem Mensch, der wie ein Schwein aussieht und wie ein Hund. So, das Bild, was du im Kopf hast und was die Zuhörer gerade im Kopf haben, ist völlig anders. Ja. Völlig anders, wenn ich dir dieses Bild... Und es ist Selbstbildung. Weißt du, was ich meine? Durch das, was du gesehen hast, was du gehört hast, was du erlebt hast, stellst du dir und die anderen ein völlig anderes Bild dar. Und Bildung ist etwas Subjektives. Und du kannst nicht von, also es ist, Bildung ist Nahrung für die Seele. Okay? Und das ist nicht, und für die, wenn du isst, du nimmst deine eigene Hände, eigene Zähne, eigene Körperteile, Magen, was auch immer. Und Bildungssystem in Deutschland ist für mich wie, wenn jemand zum Beispiel etwas Brot oder etwas anders im Mund nimmt, es kaut und es dir in den Mund kotzt. Und sagt, das ist Bildung. Weißt du, was ich meine? Deswegen, die Schule macht keinen Spaß. Das schmeckt gar nicht gut. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Und deswegen sage ich, die Schule, diese Art von Schule vergewaltigt wirklich die Natur unserer Kinder. So. Und das ist, was ich nicht mag. Also ich mag einfach, und ich wünschte, ich könnte in Deutschland sowas umsetzen. Aber durch dieses System, das lässt es einfach nicht zu. Ich glaube, was ist eigentlich, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich glaube, wenn man vom Kindergarten an anfängt und es weiterziehen will, da bekommt man echt große Steine auf den Weg gelegt. Und deswegen wollte ich das in Afghanistan machen. Erstens, weil ich einen Bezug dazu habe, weil es mein Heimatland ist, aber auch, weil es einfach niemanden kümmert, glaube ich, in dem Sinne, was du machst. Hauptsache, du machst etwas und da ist einfach von Bürokratie und sowas. Da hat man natürlich andere Probleme mit Taliban, dass die auf einmal kommen und die Schule vernichten können. Aber immerhin den Vorteil, dass man sagt, hey, wenn du etwas Eigenes auf die Beine stellen willst, dann kannst du es machen. Das ist mein Ideal. So, dass ich werde ein großer Comedian berühmt, dass ich so Geld verdienen kann. Weil ich meine,
ich glaube, gestern habe ich dir erzählt, ne, dieser Schieze oder Schieze von Mercedes, der jetzt im Mai aufhört, kriegt ab Mai 2020 täglich, ich bin ausgerastet, täglich als Rente, nochmal täglich 4.250 Euro unversteuert.
Täglich.
Täglich.
Ja.
So, das musst du dir mal geben. Allein wenn du nur so einen Job hättest für im Monat, hättest du einen guten Job.
Ja, definitiv. Du bist definitiv.
So, aber täglich für...
Naja,
also. Was macht der Typ mit so viel Geld am Tag? So.
Also
Kaviar essen.
Also ich kann, zu meinem Teil sagen, ich bin kein Raucher, ich gebe wenig Geld aus und ich komme mit wenig gut zurecht und das ist das Ideal, so.
4.250 Euro.
Am Tag täglich, zu verdienen, ganz täglich. Genau. Das ist genau das, also nicht richtig verstehen. Nicht die Schule war mein Ideal, sondern jeden Tag als Rentner 4.350 Euro am Tag zu verdienen, unversteuert. Das ist das Ideal gewesen.
Das ist einfach brutal. Und okay.
Genau.
Man findet dich wo, Hani, bevor wir jetzt noch ganz, ja, 4 Minuten haben wir.
www.hani-who.de. Man findet mich auf Facebook, auf Instagram, in YouTube sind 2-3 Videos drin. Ja, ihr könnt mich gerne anschreiben, kontaktieren.
Ihm folgen.
Nee, folgt euren Herzen. Nee, das war's im Endeffekt.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wieder eine klassische Stunde fast rumgebracht. Aber ich glaube, das war ziemlich lehrreich, sehr also thematisch sehr breit aufgestellt.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank auch an die, was sagt man, Zuhörende,
ja.
die uns jetzt ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und ja.
Ja, schönen Tag noch. Ciao.